Pro und Konter in der Woche vor meiner Ferien. Ich freue mich sehr. Noch einmal geben wir uns Mühe. Nein, das ist eine blöde Einstieg. Fang noch einmal an.
Ist gut.
Also gut, dann bleiben wir dran. Vince, lass das unbedingt hin. Warum
auch
immer.
Mühe, du gibst dir immer
Mühe. Richtig Mühe. Aber sagen, das lenkt eben manchmal nicht.
Wenn du in die Ferien gehst, bedeutet das für mich, dass ich wieder einspringen muss im Bundsport.
Das stimmt.
Das finde ich recht angenehm, muss ich ehrlich sagen.
Bundsport, da darfst du wieder über Golf schreiben.
Geruhsam mit dem.
Und ja, die Füße auflegen. Also komm, wir sagen schnell, über was wir reden. Nämlich über den Transfermarkt. Herr Sancho bleibt vermutlich in Dortmund. Wir reden über tausende Grenzen, die könnten fallen. Und neben den NHL-Playoffs geht es auch um Formel 1, wo Max Verstappen am Wochenende gewonnen hat und jetzt möglicherweise die Titelrennen wieder heiß wird. Das und mehr jetzt dann gleich.
Pro
und Contra.
Das Streitgespräch. Eine Sportwelt, zwei Redaktoren, zwei Meinungen.
Offensiv ist wie machen wie im Platz.
Man muss auch lernen, damit klarzukommen, Schlag zu bekommen.
Nach vorne immer wieder einen Nadelstich setzen.
Heute mit
Dino Kessler.
Und Emanuel Gysi.
Ich weiss nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Jetzt kommen wir zuerst noch die Scheissponys.
Da sind wir wieder. Jetzt haben wir gerade noch Bettina Brühlhardt verabschiedet, die für uns ein Video gemacht hat. Grossartig. Müssen wir darauf hinweisen, gerade als erstes. Saisonstart, Frauenfußball.
Am Donnerstag.
Superliga. Wir fiebern ja schon seit Tagen darauf her. Also wir machen so Strichchen an der Wand.
GC gegen St. Gallen Start.
Umgekehrt, das ist St. Gallen Start gegen GC.
Aber der grösser Club immer zuerst.
Gut, und unsere geschätzte Kollegin Bettina spielt bekanntlich bei GC in der Nationalliga A. Hat mir vorhin gerade noch ihr letztes Kopfballgoal gezeigt, das sie geschossen hat gegen Yverdon Féminin. Kopfballgoal ist ein grosses Wort, muss man dazu sagen. Es ist ein Abpraller, wo der Ball vom Boden kommt und sie dann einfach mehr oder weniger reinläuft. Aber faktisch ist es Kopfballgoal. Also, sie hat mehr Kopfballgoal geschossen in der Nation als du und ich zusammen. So viel können wir verraten. Letzte Saison geht es, glaube ich, nicht so gut angestanden. Aber dieses Jahr wird alles besser. Scheint's. So viel da dazu. Veranstaltungstipp kommt live auf SRF2 scheinbar. Also, ja. Ich weiss nicht, vielleicht kann man uns jetzt ein bisschen Raffengebühr erlauben, wenn wir da den Zuschauerhinweis, TV-Hinweis
Nein,
machen.
Nein, ich glaube, so funktioniert das nicht. Aber
ich glaube
tatsächlich
schon.
Mal eine Möglichkeit für die Leute, zum auch Frauenfußball zu schauen.
Why not?
Und nicht immer nur darüber reden.
Gut.
Faust in die Höhe jeweils, wenn es um Frauenrecht geht und wenn es darum geht, den Frauenfußball aktiv zu unterstützen, indem man nämlich schaut oder sogar ins Stadion geht, dann nicht. Jetzt muss man Farbe bekennen. Wir machen weiter mit der Deadline, die verstrichen ist, und zwar in Dortmund. Sehr interessant, Jadon Sancho, hat man gehört, überall hin praktisch.
Eins umworben.
In Dortmund bleiben und jetzt bleibt er gleich.
Ja, scheinbar. Also wobei, also ganz kurz nachverzeiht, Michael Zorc, der Sportchef, Sportdirektor von Borussia Dortmund, sage ich, Deadline gegeben am 10. August, meinte intern haben wir ihm die gesetzt, dem Sancho, bis dann müssen sie sich entschieden haben, über Gang oder nicht, weil man will ja Ersatz auftreiben. Offenbar bleibt er. Gleichzeitig hat man insgeheim schon vorher den Vertrag bis 2023 verlängert gehabt. Und hat jetzt auch ein Schnippli geschlagen. Oder so ähnlich.
Das glaube ich nicht ganz.
Wieso nicht?
Wieso soll man so eine Geschichte auftischen, wenn das gar nicht aktuell war?
Was ist nicht aktuell?
Wenn der Vertrag schon verlängert war. Du musst doch nicht spekulieren darüber, ob er jetzt gleich geht oder nicht. Außerdem, ich glaube, es ist mehr um die Transfersumme gegangen.
Also wenn
sie haben wahrscheinlich gewisse Vorstellungen gehabt und die haben sich gemerkt, die werden nicht erfüllt. Ich meine, aber wenn in dieser Zeit von 120 Millionen reden, glaube ich, ist schon mal im Raum gestanden. Im Zusammenhang mit Manchester United, wo es dann nicht gegeben hat, finde ich irgendwie, bleibt ein bisschen ein übler Nachgeschmack zurück.
Also für Dortmund ist es ja gut, oder? Also jetzt bleibt die Mannschaft ja, ein bisschen zusammen.
Das ist schon gut, ja. Ich weiß einfach nicht, wie das im Verhältnis mit dem Sancho wirkt nachher. Wenn ein Spieler so in Transferdiskussionen verstrickt wird, er will einfach weg, hat es am Anfang geheißen, dann wieder nicht, jetzt bleibt er gleich. Ich weiß nicht, da bleibt immer irgendetwas hängen am Schluss. Muss nicht unbedingt negativ sein, aber es bleibt etwas hängen. Ich finde die ganze Geschichte, die ganze Operette um den Transfer völlig unnötig.
Es ist ja der Hype, weil irgendwie die Engländer daran beteiligt sind, wo es jeden Tag eine Wasserstandsmeldung gibt. Man United, wo jetzt so wieder alte Grösse versucht anzupeilen. Owen Hargreaves habe ich gehört, der behauptet hat, das ist alles nur ein Trick von Dortmund. Am Schluss landet ihr dann gleich in Manchester. Keine Ahnung. Es ist auch ein cleverer Schachzug. Sind wir gespannt, wie es am Schluss rauskommt. Aber, und das muss man auch dazu sagen, wir haben uns vorgenommen, heute schnell zu sein. Darum zügig zum nächsten Thema.
Also die heiße Luft lassen wir heute aus.
Ja.
die, die man sonst regelmässig und mit gekonnt haben, wenn man sagen, reinpumpen, um das Ganze auswalzen, so wie jetzt.
Und das macht
genau das,
so eigentlich sehr professionell. Eigentlich sehr professionell. Die Gefahr ist ja im Prinzip, dass man das bisschen Analyse, die drin ist, jetzt wegstreicht und nur noch heiße Luft hat. Aber das muss wahrscheinlich der Hörer selber entscheiden.
Ja, da muss er durch.
Da muss er durch. Jetzt. Es ist heute Dienstag Nachmittag, das muss man dazu sagen. Morgen Mittwoch wird entschieden vom Bundesrat über die Tausigergrenze. Zuschauerzahl, die bei Grossanlässen zugelassen bleibt bestehen oder ob sie geht. Überlebenswichtig für Schweizer Sportclubs, die im Fußball, also wir haben im Eishockey, sagen Funktionär quer durchs Band. Also da scheint etwas dran zu sein. Ziemlich sicher.
Mhm.
Was passiert? Jetzt, ein bisschen fies, weil wenn das gehört wird, ist die Chance gross, dass das wir schon wissen, wie es rausgekommen ist.
Ja, es muss auch nicht unbedingt etwas passieren. Es ist auch möglich, dass der Bundesrat die Frist erstreckt und sagt, wir können im Moment nichts Definitives entscheiden. Wir müssen noch Geduld haben. Das wäre auch möglich. Außerdem sind die auch in der Ferien gewesen, wieder zurückgekommen, müssen sich zuerst einmal ein Bild verschaffen, vielleicht noch mit den Experten diskutieren, sich die Pläne auch mal anschauen, wo die verschiedenen Clubs erstellt haben, um eben die Anlässe können durchführen mit mehr als 1000 Leuten. Ich glaube, das braucht auch ein bisschen Zeit. Das ist ja gefragt eigentlich, dass es eine sinnstiftende Lösung gibt. Und die kann nur, eigentlich nur so aussehen, dass so viele Leute wie möglich in die Stadien rein können. So viele Leute wie möglich heisst nicht Kapazität auslasten, sondern so viele Leute wie möglich im sicheren Rahmen. Mit Abstand, Maske, Laufweg während der Pause, bei den Einlässen, beim Rausgehen. Und dann kann man sagen, in einem Stadion, im Hallenstadion zum Beispiel in Zürich, da bringst du sicher mehr Leute rein jetzt als in der Valasche.
Ziemlich.
Also finde ich grundsätzlich die Tausigergrenze erst einmal völlig willkürlich und als Pauschalzahl auch unangebracht. Eben, es gibt ja kaum ein Stadion, wo man anderen gleich. Darum hoffe ich schon, dass da etwas geht. Wenn nicht am Mittwoch, dann halt später. Aber ich glaube, mit dieser Tausigergrenze müssen wir nicht mehr weiterleben.
Ja, ich glaube, man weiß tatsächlich mittlerweile auch mehr, oder? Also, die Tausendgrenze, also, logisch ist die willkürlich neu mehr durch. Es ist sicher richtig gewesen, dort, wo man sie eingeführt hat. Ja. Also, dort ist es darum gegangen, einfach den Laden mal zuzumachen, oder? Und,
jeder Primarschüler kann im Rückspiegel erkennen, was kommt.
Ja.
Aber wenn man muss entscheiden, bevor etwas passiert, dann muss man vorsichtig sein. Und der Entscheid ist dort richtig sein.
Das glaube ich
auch. Das ist natürlich, aber man hätte es dann einfach können eindämmen. Man hätte zuerst mal müssen schauen, was passiert. Jetzt weiß man, was passieren kann. Nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, aber ziemlich sicher. Und auf das kann man sich verlassen. Und da kann man dementsprechend reagieren. Und dann hat mehr Leute reinlaufen. Vielleicht gibt es gleich noch ein Stadion irgendwo, wo es dann heisst, mehr als 1000 bringen wir da nicht rein. Das ist möglich. Aufgrund von der Infrastruktur.
Das ist durchaus möglich. Also ich glaube, es ist eine rechte Herausforderung, die da bevorsteht. Weil wenn man sich überlegt, also eben, ich glaube, Stadion Einlass und zu deinem Sitz kommen, nicht so das Problem. Aber ich glaube, die Clubs wollen ja dann auch eben Brotwürst und Bier zum Beispiel verkaufen, ist relativ wichtig. Also das gehört ja auch dazu, zu den Zuschauereinnahmen, wo bekanntlich in der Schweizer Profisportliga einen enorm grossen Anteil von den Einnahmen ausmachen bei den Clubs. Bin gespannt, wie man das tatsächlich nach einem Sinnfall löst. Angenommen, bringt das hin, super, dann soll man das unbedingt machen, dass man, weiß nicht, eben 40%, 50%, 60% Stadionkapazität ausschöpft, was man einfach nicht vergessen darf. Ich glaube, selbst wenn die tausende Marken fehlt, und das fehlt mir ein bisschen, naja, ich weiss nicht, es liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache auch, dass die Clubverantwortlichen das Thema jetzt nicht so anschneiden. Aber was passiert, wenn jetzt die zweite Welle dann tatsächlich noch eine anzieht? Dann müssen wir wieder runter wahrscheinlich. Das kann gut sein, dass man nachher, also die Saison und der Sport ist so oder so nicht gerettet. Selbst wenn man auf 60-70% Kapazität raufgeht, weil wer weiss, ob im November angenommen kann, am 12. September mit dem Profifußball wieder anfangen, also mit der Super League, und ein bisschen später mit der National League, mit der Swiss League im Hockey. Keine Ahnung, wenn es im November, Dezember anders aussieht, ja, dann gute Nacht.
Ja gut, dann muss man auf das reagieren, was man dann gerade antrifft. Das ist logisch. Ich finde, man muss pragmatisch denken. Das gilt auch für die Zuschauer. Die können sich nicht verhalten wie vorher im Stadion. Es wird keine Stehplätze geben, es wird Sitz geben, wo man weiss, wer sitzt drauf. Was ja auch wieder Verschwörungstheoretiker auf den Plan ruft, das haben wir eh schon wählen, oder? Dass er wissen, wer im Stadion ist. Jetzt wird Brachialkur eingeführt. Es ist einfach so und sonst kommt man nicht rein. Was jetzt auch vollkommen richtig
ist. Jetzt ist es völlig richtig,
wenn man nicht diskutiert. Dann muss man sich daran halten und dann muss man sich auch darauf verlassen können, dass Zuschauer eben nicht erwarten, dass es ist wie vorher, sondern es sind besondere Umstände jetzt, höhere Gewalt. Jetzt muss man sich anpassen und sich dementsprechend verhalten. dann kann das funktionieren. Aber wenn natürlich dann eine zweite Welle kommt, muss man noch vorsichtiger sein, dann muss man halt wieder darauf reagieren. Man erwartet ja eh, dass das ein Zustand sein wird, der irgendwann in einer nützlichen Frist sich wieder verändern wird. Ob es jemals wieder so sein wird wie früher, das wissen wir nicht. Aber es wird sich sicher bessern. Und wenn es sich nicht bessert, dann verändert sich unser Leben eh grundlegend. Aber auch in anderen Bereichen, dann reden wir dann nicht mehr vom Sport, glaube
ich. Wahrscheinlich nicht. Machen wir aber jetzt gleich weiter. Und zwar reden wir über die Super League. Der FC Vaduz steigt
wunderbar,
auf. In der Barrage der FC Thun in die Challenge League geschickt. Nach 10 Jahren Thun sich wieder aus der obersten Spielklasse verabschiedet. Ich renne dann so ein kleines Tränchen hinterher. Und vor allem das Vaduz, die Liechtensteiner. Ganz ehrlich, ich habe nicht auf die gewartet. Wirklich nicht in der Super League.
Ja, auf sie gewartet habe ich sowieso nicht. Aber wenn schon, das ist ein sportlicher Aufstieg, die sind bei uns dabei. Also, die haben Thun geschlagen.
Fair natürlich. And logisch.
Thun antrauern finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Du hast gesagt, Grenne, das war eine Querverbindung zum Hans-Peter Latour, oder? Wegen Grenne war er dort nicht zu Thun gewesen.
Doch, natürlich. Und der Herr Meier hat nicht gemerkt, dass der andere Grenne ist.
Das ist natürlich, ja, das sind so Episoden, ja. Da kann man sich gerne daran erinnern. Aber sonst, wenn Thun geschlagen wird von Vaduz, dann muss man denen nicht nachtrauern. Vielleicht steigen sie wieder auf.
Aha, ja, natürlich. Thun ist für mich einfach einer von diesen Clubs, der in der Super League dafür steht, dass man seriös arbeiten kann, tatsächlich, dass man das Geld ausgibt, was man hat. Das sind Allgemeinplätze, aber im Schweizer Profisport funktioniert nicht jede Organisation nach dem Credo. Und grundsätzlich finde ich es positiv, wenn so etwas tatsächlich nachher auch belohnt wird. Jetzt hat man eine hundsmiserable Hinrunde gespielt, 9 Punkte. Ja, kannst dich nicht beklagen, wenn du am Schluss runtergehst. Lustigerweise ist man ja furchtbar gut gewesen in der Rückrunde. Hat es nachher vergeigert in den entscheidenden Match.
Das ist ja gut, dass Thun so schafft. Vaduz schafft auch nicht anders.
Muss man fairerweise sagen.
Die ganze Diskussion, die kocht ja immer wieder hoch. Jedes Mal, wenn Vaduz in die Nähe vom Aufstieg kommt oder schon aufgestiegen ist, sonst hört man nichts von den Problemen. Wenn die Vaduz eigentlich nicht bei uns haben, wenn die in der Challenge League spielen, interessiert es niemand. Oder niemand, stimmt nicht, aber es wird nicht auf breiter Ebene diskutiert. Grosser Ebene. Jetzt wird es wieder diskutiert, Vaduz eigentlich nicht bei uns in der Liga. Warum nicht?
Warum?
Wir haben im Nachwuchssport einen Haufen Querverbindungen über Grenzen, wo man mit den Nachbarländern zusammen schafft, weil es einfach sinnstiftend ist. Und wenn für Vaduz wäre es ja nicht möglich, auf dem Niveau zu spielen, innerhalb
von Liechtenstein.
Ja, selbstverständlich. Also, wäre ja schade, wenn die sich nicht auch könnten irgendwo im Profigeschäft bewegen. Natürlich kommen sie lieber zu uns als zu den Österreichern gehen, ist ja logisch.
Wieso?
Ja,
weiß ich nicht. Österreich ist auch schön.
Ja, schön ist schon.
Dann könnte man denen ja schön reden.
Ja, aber dort hat es Österreich.
Dann könnten sie sich FC irgendwie
Österreicher sind eh nicht an uns und an den Liechtensteiner interessiert. Die Österreicher haben nur ein Ziel, die Deutschen zu ärgern. Vor allem im Fußball. Alles andere interessiert sie nicht. Das schaffen sie einfach nie.
Schade eigentlich. Aber ja, der FC Vaduz könnte sich dann so lustige gesponserten Namen geben, wenn er in der österreichischen Bundesliga spielen würde. Irgendwie FC Migrolino Vaduz oder
weißt du Migrolino?
Nicht? Ja, keine Ahnung. Was ist ein Vaduz? FC
Migro Vaduz wird
sponsern. FC Liechtensteinische Landesbank.
In Österreich spielen.
Wahrscheinlich nicht. Aber etwas anderes kommt man nicht in den Sinn. Nein, warum als Vaduz eigentlich in der Superliga nicht verloren hat, ist ganz einfach das letzte Mal, wo man da oben war, 16-17. Zuschauerschnitt von 3.899 Nasen, der letzte Platz in der Superliga.
Ja.
Die sind auch daheim einfach nicht so furchtbar beliebt.
Wo war GC denn? Gewesen?
GC ist auf Platz 7, 5.000. 5.011, ganz genau zu sein. Pro Match.
Mhm.
Ja.
Also. Seriös zählt oder ist das schätzwert?
Ich weiss nicht, ob der Erich Vogel die von Hand gezählt hat. Kann schon sein, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich nicht. Ich gehe davon aus, dass die Zahlen selbstverständlich korrekt sind. FC Thun damals übrigens Platz 6. Knapp von GC mit 5.400.
Gut, der FC Vaduz hat aber auch immer wieder Spieler ausgebildet. Erinnert an den Jan Sommer zum Beispiel, der dort zuerst mal im Rampenlicht auftaucht ist.
Der hätte auch nicht anders können shooten.
Ja, natürlich hat er.
Ja?
Er hat aber nicht. Er war bei Vaduz gewesen.
Das stimmt.
Also, nichts gegen Vaduz.
Also, alles gegen Vaduz, aber egal. Jetzt wechseln wir
über den Tümpel NHL Playoffs. Gute Sache, muss ich sagen. Ja. Ich schaue die Match gerne, auch wenn es keine Zuschauer hat. Es ist gewöhnungsbedürftig. Aber ich bin mal gespannt, wie es jetzt denn aussieht, wo die Playoffs richtig losgehen. Jetzt haben wir keine Pre-Playoffs mehr, wir haben keine Round-Robin mehr. Jetzt geht es wirklich um die Wurst wieder mit Best-of-Seven Rounds. Dann gibt das Playoff, die Atmosphäre kommt wahrscheinlich eher noch ein bisschen über, weil Teams dann auch intensiver noch zur Sache gehen. Die Zuschauer werden fehlen, das ist klar. Es ist eine seltsame Erfahrung zum Schauen. Mit der Zeit stört es, haben wir gesagt, nicht mehr. Die Frage ist aber, wie weit kommen die Schweizer, die noch beteiligt sind? Sind ja nicht mehr gar so viele.
Genau, drei Stück, wenn ich richtig gesagt habe. Dean Kukan mit Columbus, Toronto rausgekegelt. Der Nino Niederreiter mit Carolina, New York Rangers rausgekegelt. Und jetzt vergesse ich gerade einen. Ja. Der Herr Siegenthaler, der mit Washington
Capitals,
der jetzt einsteigt, die sind als eines der Top 4 Teams im Osten gesetzt gewesen und steigen eigentlich jetzt erst richtig in die Saison ein. Die Frage ist, wer kommt am weitesten?
Ich tippe auf den Jonas Siegenthaler mit Washington. Das ist eine Mannschaft, wo wir passen im Round-Robin-Spiel gesehen von denen. Eben in dieser Runde ist es nicht wirklich mit dem letzten Ernst zur Sache gegangen, aber die Mannschaft hat mich irgendwie überzeugt. Ist breit abgestützt, sehr gute Verteidigung, gute Goalie mit offensivem Talent, was zum Beispiel Toronto nicht hat, die haben nur offensives Talent, sonst nicht. Es funktioniert so einfach am besten. Die ausbalancierten Mannschaften, die kommen meistens am weitesten, zeigt Erfahrung. Und Washington mit dem Carlson in der Verteidigung, neben Jonas Siegenthaler, wo man sagen, noch andere gute Verteidiger hat. Norris Trophy Kandidat, glaube ich, neben Joman Rosi
und dem Viktor Fedman.
Ja, das mit der Zunge nicht so. Ich glaube, der Jonas Siegenthaler kommt am weitesten. Ich traue am Nino, Fellow Coorman, natürlich sehr viel zu. Nach dem Sweep gegen New York Rangers, danke. Bin ins Straucheln geraten. Nur wird es gegen Boston viel schwieriger,
oder? Aber,
Boston.
Und jetzt darf ich einhängen, weil ich muss ja auch noch sagen, wer ist das Gefühl, dass am weitesten kommt. Das wäre eben der Nino tatsächlich bei mir. Ich glaube, der Kukan und seine Blue Jackets, die haben jetzt ihr Pulver verschossen. Das war das letzte Mal so, gewesen, wo man Tampa rausgekegelt hat, wo also der grössere Favorit ist gewesen, tatsächlich als Toronto jetzt in dieser Serie. Also ist eigentlich der 8 gegen 9 von der Regular Season gewesen. Jetzt wird so da, als ob das ein riesen Upset ist, dabei. Also, so viel trennten die Teams eigentlich nicht. Aber zurück zum Nino. Was für mich den grossen Unterschied macht, also Carolina, ausbalanciertes Team, tatsächlich ist vorher schon einmal gefallen. Das funktioniert, sehr diszipliniert, clever aufgebaut, mit wirklich tatsächlich sehr umsichtig. Und man ist tatsächlich schon in dieser Serie drin. Also beziehungsweise in der Saison drin, in diesen Playoffs drin. Also wenn man die Round Robins angeschaut hat, eben, das ist so ein bisschen warm spielen. Die haben schon eine Serie hinter sich, haben alles weggetatscht, ohne grössere Probleme. Naja, ich weiss nicht, also man hat mit den Rangers einigermaßen gemacht, was man wollte, über weite Strecken. Darum muss Boston sich tatsächlich zuerst schrecken, um in die Playoffs reinkommt. Wer weiss, vielleicht ist dann schon Sport.
Das ist auch eine Befürchtung, die ich habe, dass für die Teams, die Round Robin gespielt haben, die quasi nichts zu gewinnen und nichts zu verlieren haben, sehr langsam in die Playoffs reinkommen werden. Weil halt eben ein Team kommt, das schon einen Ernstkampf hat. Und plötzlich den Schalter umzulegen, kann schwer sein. Nur sind das jetzt Verhältnisse, die niemand kennt. Also, man spielt ohne Publikum und so weiter, man hat keinen Heimvorteil, weil ja die Mannschaften, die er hatte, beide ausgeschieden sind. Vor allem Toronto, wo ja sehr hoch erwartet.
Wenn wir Toronto jetzt über die haben wir vorher schon diskutiert, aber das machen wir nicht on air. Es eskaliert schon wieder.
Das kann natürlich ganz andere Verhältnisse schaffen. Aber der Druck ist ganz anders verteilt. Die Spieler können sich im Prinzip auch sagen, schau mal, wenn wir es da früher ausscheiden, dann sagen wir nachher, das Turnier hast du eh nicht können ernst nehmen. Eben, kein Zuschauer, kein Heimvorteil. Interessiert eigentlich niemand. Also, Profisportler suchen immer noch Ausreden. Sie brauchen sie nicht immer, aber sie sind froh, wenn sie einen in der Hinterhand haben, den sie im Notfall brauchen können. Und das kann sogar leistungsfördernd sein, oder?
Was ist eine Ausrede?
Auf der mentalen Ebene. Nur schon das Bewusstsein, dass man eine Ausrede parat hat. Das ist ja so.
Eine gewisse Lockerheit, die dann plötzlich
funktioniert man absolut. Ich hoffe auch, dass der Nino sehr weit kommt, weil die Mannschaft, finde ich, macht auch Spass zum Zuschauen. Wird erfolgreich geschafft mit einem Trainer, der eine gewisse Ausstrahlung hat. Es gibt ja dann ein Gesamtbild, oder, wenn du so eine Mannschaft beobachtest. Und die passen mir. Ich habe einfach das Gefühl, dass Washington viel besser aufgestellt ist. Im High-End-Bereich dann halt gleich für die Differenz sorgen könnte. Kukan, muss ich sagen, spielt eine gute Rolle bei Columbus und unterschätzen würde ich die nicht. Also die können nochmal einen Gegner zu beistellen. Wenn ich jetzt wüsste, wer es ist, dann würde ich sagen...
Meinst du, das recherchieren wir noch aus in dieser Sendung?
Ist es, Tempa ist es, glaube ich, nicht mehr.
Was tippen wir? Nein, Tempa.
Das wär schön gewesen.
Doch, es ist Tempa.
Ist es Tempa?
Heute am 9. Dienstagabend am 9.
Wieso wissen wir das nicht? Weil wir uns in Diskussionen um andere Themen verzettelt haben. Also Columbus spielt wieder gegen Tempa. Ich meine, das ist ein Aufgleiter. Der Druck, den Tempa hat, und jetzt kommen sie quasi ohne Warmlaufen in die Serie rein, die haben ja nur zu verlieren. Wenn die Columbus schlägen, sagst du ja gut, das hätten sie ja letztes Jahr schon machen sollen. Und jetzt, wenn sie nochmal verlieren, dann kannst du das ganze Kartenhaus
dann einreisen. Dann geht wahrscheinlich wirklich auseinander, aber ich glaube...
Das Fundament unten raus und neu anfangen.
Auf einmal passiert das wahrscheinlich nicht. Und sonst muss der Herr Cooper sich tatsächlich einen neuen Job suchen.
Ja, die haben ja auch ziemlich den Cap schon ausgeschöpft und brauchen irgendwie noch Space, um neue Verträge abschliessen. Dann müssen sie sich dann wahrscheinlich vom einen oder vom anderen Starspieler auch trennen.
Das muss man wahrscheinlich sowieso mischen. Aber wir sollten weitermachen, weil sonst
machen wir.
Wird's zu lang.
Es muss schnell,
dann,
schnell
wenn knallt es. Schnell gegangen ist in der Formel 1. Der Max Verstappen in Silverstone am Wochenende, nachdem wir eigentlich schon den Lewis Hamilton zum Weltmeister ausgerufen haben, letzte Woche, gönnt plötzlich. Die rechnen alle ab und jetzt wird es plötzlich nochmal spannend, oder? Die Red Bull, die kommen jetzt.
Nein, die kommen nicht.
Doch, doch.
Das ist, das, doch, doch.
Doch, doch.
Das ist auch wieder eine Anekdote gewesen, aufgrund vom Druck in der Reifen, wo Pirelli aus Sicherheitsgründen müssen aufschrauben in Silverstone, dass nicht wieder dass sich die Laufläche nicht wieder ablöst wie am Sonntag vorher. Das ist einmal vorgekommen. Erstens passt sich Mercedes an, die reagieren blitzartig auf so etwas. Da können sie punkto mechanischem Grip und punkto aerodynamischem Grip viel ausrichten bei diesen Reifen, wenn sie vorbereitet sind. Die Frage ist auch, ist der Asphalt in Barcelona gleich aggressiv wie in Silverstone? Das wissen wir nicht. Also ich weiß es nicht.
Also ich sicher nicht.
Ich bin sicher, dass Mercedes, wo ja in Silverstone in der Quali auch Sekunden schneller war als der Red Bull, keine Angst haben muss. Das wird jetzt ein bisschen aufgebaut, um das Ganze nochmal spannend zu machen. Ich meine, der Hamilton hat kein Glück gehabt, dass er vor einer Woche gewonnen hat, sondern der war 30 Sekunden voraus gewesen, bevor es um den Reifen verjagt hat.
Und dann ist du auf drei Reifen ins Ziel gefahren.
Drei Reifen ins Ziel gefahren, aber der Verstappen, der hat ja eigentlich das gleiche Problem gehabt. Darum hat es noch einmal reingeholt, weil man nicht hat riskieren wollte, dass sie ihm auch Reifen verjagt. Also, es wird alles ein bisschen aufgebaut, Mercedes nach wie vor das absolut dominierende Team und der Hamilton wird bald wieder gewinnen.
Wahrscheinlich schon, aber ich finde den Faktor Max tatsächlich spannend. Also irgendwo... hat ja die Episode gegeben im Rennen, wo offenbar aus der Box hat es geheissen, er soll doch Abstand haben zu der Mercedes vorne dran. Ich glaube, das hat er nicht ganz gutiert.
Es hat nicht passen, er hat gesagt, fahre ich nicht mit einem Grossmutter.
Genau, hin. Und es ist ja eigentlich die einzige richtige Antwort, als Rennfahrer tatsächlich. Also mindestens so wie mein limitiertes Verständnis von Autorennen funktioniert. Und du freust dich, dass ich jetzt das Wort Rennen mehrfach wieder braucht. Also wie sich der Verstappen jetzt die nächsten Wochen und Monate schlägt, ich glaube, das ist eigentlich so der Fokuspunkt, der jetzt in der Formel 1 wahrscheinlich wird sein. Und dem ist tatsächlich etwas zuzutragen,
aber ja,
er eine Attitüde hat, die irgendwie so über das, sag jetzt mal, einfach machen, was von einem verlangt wird, immer das Erwartete, hat so einen unberechenbaren Faktor. Ich glaube, das kann helfen, wenn du eben eigentlich ein Unterlegungsauto hast.
Genau, er ist eigentlich Salz in der Suppe in der Formel 1 im Moment, weil Mercedes so dominant ist. Ich muss nicht vergessen, sein Teamkollege, der Alex Albon, der kommt nicht nach. Er wird immer schneller, kommt der Zeit von Max immer näher, aber er hat einen riesen Abstand. Und die Ausstrahlung vom Verstappen sorgt einfach dafür, dass sich ein Haufen Leute noch für die Formel 1 interessieren, weil immer nur die Prozession, die will man ja nicht sehen.
Nein,
also braucht es einen Fahrer, der besonders leistet, der mal etwas wagt, der sich auch mal aus dem Fenster lehnt, am Boxenfunk, auf eine angenehme Art und Weise, muss man sagen, wo dann die Leute auch unterhalten. Oder? Also das ist ein Faktor in der Formel 1, den man nicht unterschätzen darf, mit Anziehungskraft für das Publikum auch.
Apropos Salz in der Suppe, der Andrea Pirlo, einer von denen, der Salz in der Suppe war in den letzten Jahren, wo er tatsächlich noch auf dem Fußballplatz gestanden ist, steht jetzt an der Seitenlinie, wird neuer Trainer von Juventus Turin, ohne eine Minute Fußballtrainer gewesen vorher.
Ja.
Wie reagieren wir auf das? Sind wir begeistert?
Wir halten Abstand. Erstens muss der Maurizio Sarri, der entlassen worden ist, sicher nicht verantwortlich dafür, dass die irgendwie nicht weitergekommen sind in der Champions League. In einem Spiel dort, Rückspiel, Achtelfinale, oder? Nach dieser Pause.
Also gut, das Hinspiel hat er auch schon gecoacht, oder?
Das Hinspiel hat er auch schon gecoacht, ja. Aber das Programm, das funktioniert ja irgendwie dort. Juve hat auch das Problem, dass in Italien wahrscheinlich zu wenig Konkurrenz haben, auf ganz hohem Niveau, wo sie zu immer besseren Leistungen antreibt, über eine längere Distanz, und das nachher im europäischen Quervergleich irgendwo nicht ganz mitheben können. Eben die Serienmeisterschaften in Italien helfen sicher auch nicht.
Wahrscheinlich nicht unbedingt. Gleichzeitig, also Sardi ist ja glaube ich auch eines der Probleme, dass tatsächlich so die arrivierten Stars, und an denen will man ja festheben, also von Ronaldo über Chiellini, auch in die ganzen Ü30er, die haben glaube ich nicht so furchtbar gut können mit dem. Also mehr als ein Augenrollen dürfen sehen. Und wenn jetzt so ein Pirlo kommt, weiss nicht, im Optimalfall ist das so der Zidane-Effekt, oder? Wo bei Real gekommen ist, hergestanden ist und dann einfach gewusst, okay, also auch wenn du ein Galaktischer bist, jetzt aktuell, da ist einer an der Seitenlinie, der mindestens so gut war wie du, der genau weiss, von was er redet. Und vielleicht ist das tatsächlich ein Modell, das auch für Juve funktionieren kann. Dass man sagt, okay, hat zwar nicht furchtbar viel Erfahrung, hat in seiner Autobiografie ja geschrieben, er würde keinen Cent darauf werten, dass er mal Trainer werde. Schade eigentlich, hätte sich können lohnen für ihn. Jetzt ist er es, hat es nicht nötig.
Ja, der Werdegang von den beiden zu vergleichen, Pirlo und Zidane, finde ich schwierig. Zidane viel mehr Ausstrahlung, kann man auch vorstellen, wenn der vor der Mannschaft steht, ganz einen anderen Eindruck, viel mehr natürlicher Respekt als der Pirlo. Nicht gegen den Pirlo, aber der Ausdruck, den er hat, er war ein Samtfuss, er war ein Künstler auf dem Platz.
Na gut, er hat nie einem eine Kopfnuss verpasst.
Ist ja. Möglich. Ja, gut.
Das spricht nicht gegen ihn.
Das spricht nicht gegen ihn, nein. Ich sage auch nicht, das ist das einzige Argument, wofür das Sie da anspricht, aber in dem Moment hat es ihn sehr sympathisch gemacht, muss ich sagen. Sagst du nicht.
Ah, doch.
Grundsätzlich. Das ist immer ein Risiko, der kann funktionieren als Trainer, weil er vielleicht sein eigenes Programm voll durchzieht, aber wenn alternde Stars in einer Mannschaft nicht mehr ans Ziel kommen, dann liegt es meistens nicht am Trainer. Und der Pirlo wird sich hüten müssen davon, die einfach machen zu lassen, weil sonst tanzen sie auf der Nase rum und das führt meistens auch nicht zum Erfolg. Also eine starke Hand braucht er, ob er das schon kann, als Trainer noch weit, weiss ich nicht. Meister ist er auf dem Platz, ob er neben dem Platz auch einer ist, werden wir sehen. Ich sage nein.
Ich sage selbstverständlich. Völlig klar. So ist, wir haben es da zuerst gehört.
Das war der Startschuss für den Endspurt.
Fantastisch, der Endspurt.
Jetzt. Endspurt.
Noch einmal ganz kurz NHL, die Draft-Lotterie, die ist diese Nacht über die Bühne gegangen, ist ausgelöst worden, wer als erstes aussuchen darf. Der talentierteste Nachwuchsspieler. Die New York Rangers haben ihn bekommen, den Pick.
Ja.
Begeistert.
Total verkehrt. Also der Sinn von dem ganzen Draft-System ist, dass die Schwächsten die besten Spieler können ziehen, die besten Nachwuchsspieler, dass man eben eine gewisse Parität herstellt. Jetzt hat man in der Pandemie einen Weg gefunden, um die ganz schwachen Teams auszuschalten und die im Pre-Playoff ausgeschieden sind, die haben jetzt können an dieser Lotterie teilnehmen, um den ersten Platz zu gewinnen. Nachher finde ich vollkommen daneben. Meine Rangers haben genug Geld, das ist eines von der reichsten, besten Organisationen, die auch schon eine gute Nachwuchsorganisation haben, einen Haufen Leute in der Pipeline, hätte man nicht sollen machen. Finde ich nicht gut. Viel besser finde ich, dass wir einen 10-Kämpfer haben, der eine Jahresweltbestleistung aufgestellt hat. Und das ist eine Riesennummer, das muss man sagen. Also im 10-Kampf so viele Punkte. Sagen wir es.
Ja, tatsächlich. Simon Ehammer, Appenzeller, 20, in seinem dritten Wettkampf bei den Aktiven tatsächlich. Also irgendwie so kommt für die breite Öffentlichkeit aus dem Nichts. Hat Grosses vor, jetzt hat er 8200 und ein paar Verquetschte geschafft. 13 Punkte am Schweizer Rekord vorbei.
Wo? Vom?
Herr Gähweiler aufgestellt worden ist.
Bündner.
Ja, hallo. Ja. Ich glaube aber TV Flaviel oder so offiziell.
Ist Wurst.
Keine Ahnung. Egal. Beat Gähweiler tatsächlich 8244 Punkte. Ich habe 13 hinten dran. Das ist eine Frage von der Zeit, bis er den schlägt. Ziemlich sicher. Also im Stabhochsprung offenbar im Training zum Beispiel knackt er die 5 Meter schon. Das hat er im Wettkampf jetzt noch nie geschafft.
Ja.
Ja, und die Chancen sind, glaube ich, gut, dass falls Olympia nächstes Jahr stattfindet, dass wir da einen Zweikämpfer am Start haben. Ziemlich gut, weil eben, eigentlich ja, das haben wir einfach nicht mehr so auf dem Schirm, ist das so ein bisschen Königsdisziplin von der Leichtathletik.
Unbedingt. Also
du musst das ist alles ein bisschen können, und zwar ziemlich gut. Und wenn das kannst, ja, dann bist du tatsächlich.
Etwas vom Interessantesten und Unterhaltsamsten zum Zuschauen, wenn es Möglichkeit gibt es ja bei grossen Anlässen, dass man den Zweikampf tatsächlich kann verfolgen über 2 Tage. Wahnsinnig faszinierend.
Dann, über mehrere Tage angespielt wurde Golf PGA Championship in San Francisco. Letzte Woche haben wir gefragt, wer den Rahmen kann schlagen. Jetzt ist der Rahmen geschlagen.
Der Rahmen ist geschlagen vom Colin Morikawa, 23-jähriger Nachwuchsgolfer, der mit der PGA Championship zuerst ein Match gewinnt und das dritte Turnier schon innerhalb von einem bisschen mehr als ein Jahr, wo er jetzt Profi ist. Wahnsinniges Naturtalent, was ihn sympathisch macht. Er spielt viel mit dem Kopf, er ist sehr selbstsicher, hat ein gutes Platzmanagement und er verzichtet auf überlange Schläge. Also die ganze weite Bolzerei, die wird ein bisschen relativiert jetzt durch den Mann, der ein grosses Feingefühl hat. Tut vielleicht am Golfsport auch gut, dass man die Plätze nicht immer weiter verlängern muss. Champions League Viertelfinale Mittwoch, Atalanta gegen PSG. Wer macht's?
Atalanta. PSG. Jetzt, die Geschichte ist zu gut. Also das,
nein.
Sie nicht wird aufgehen, ein eingespieltes Team gegen die zusammengekaufte PSG-Truppe Atalanta.
Ich sage dir jetzt genau, warum PSG das macht. Weil die haben jetzt in einer Pandemie drin, auch ohne mit dem speziellen Turnier und so weiter, haben die ein ganz anderes Druckverhältnis mit ihren Fans und mit den Erwartungen. Darum ist es möglich, dass die Mannschaft, die ja etwas kann, das ist unbestritten, das tatsächlich schafft. Und die gehen weit das Mal.
Hoffe es nicht. Underdog all the way. Atalanta. Und sonst sind wir traurig. Danke vielmals fürs Zuhören. Abonnieren. Spotify, iTunes, Apple Podcast heisst es, glaube ich, mittlerweile. Sag es jedes Mal falsch. Soundcloud, was es sonst noch gibt.
Und GC-Frau nicht vergessen, am Donnerstagabend gegen St. Gallen Stade mit der Betty Brühlhardt.
Genau. Wo vielleicht wieder das Kopfball macht.
Wahrscheinlich nicht. Oder zwei mit dem Fuß.
Ja.
Also.
Einer mit rechts, einer mit links. Danke fürs Hören. Adieu.